100 Bundesgerichtsentscheide, der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
Zeiten April 1969. Der 27-jährige Privatdetektiv Albert Gauci ist für einen Auftrag in Lache im Kanton Schweiz. Der Gauci weiss noch nicht, dass das sein letzter Auftrag sein wird. Der junge Privatdetektiv soll eine Frau namens Elsa Rose observieren. Die Elsa Rose befindet sich mit ihrem Liebhaber, am 43-jährigen Hilfsarbeiter August Benz, in einem Hotelzimmer im ersten Stock. Der Albert Gauci klettert an der Fassade zum Fenster vom Hotelzimmer auf. Aber dort wird er von der Elsa Rose und ihrem Liebhaber entdeckt. Der August Benz versetzt am Gauci einen heftigen Stoß, worauf der den Halt verliert, durchs Glasdach vom Restaurant Metz gestürzt und Kopf voran auf dem Betonboden landet. Wo sich der Gauci blutverschmiert aufrappelt, kommt er vom Benz noch einen zünftigen Kinnhaken über. Schwer verletzt schleppt sich der Gauci an den Bahnhof, wo er von der Polizei aufgegriffen und schließlich ins Kantonsspital Zürich gebracht wird. Im Spital verschlechtert sich sein Zustand rasant. Am Montag, 14. April 1969, erklären ihn die verantwortlichen Ärzte für Hirntod. Zu dieser Zeit befindet sich der 54-jährige Kaufmann und dreifach Familienvater Emil Hofmann bereits im Kantonsspital Zürich. Der Hofmann ist seit mehreren Monaten herzleidend und seit 6 Monaten arbeitsunfähig. Die Ärzte geben ihm nur noch wenige Wochen zu leben. Die Verantwortlichen vom Kantonsspital entscheiden darum, zum ersten Mal in der Schweiz eine Herztransplantation zu versuchen. Sie entfernen operativ das Herz vom hirntoten Gauci und pflanzen es am Emil Hofmann ein. Und tatsächlich, am schwedischen Chirurg Ake Senning und seinem Team gelingt die 3-stündige Operation. Noch am gleichen Tag informieren die Ärzte die Eltern vom Gauci über den Tod von ihrem Sohn, erwähnen aber nichts von der durchgeführten Herztransplantation. Ebenfalls findet gleichen Tags eine grosse Pressekonferenz statt. Dabei erwähnen die Verantwortlichen vom Spital die Identität vom Spender und Empfänger explizit nicht, um eine möglichst sachliche Berichterstattung in den Medien zu bewirken. Von den Medien wird die gelungene Herztransplantation trotzdem als Sensation gefeiert.
«Ein großer Tag für die Chirurgie»,
titelt etwa der Tagesanzeiger. An der Pressekonferenz stellt ein Journalist die Frage, ob die Ärzte die Angehörigen vom Spender um ihre Einwilligung gebeten hätten. Die Verantwortlichen verneinen die Frage schroff. Denn Paragraph 2 vom Spitalreglement aus dem Jahr 1890 erlaube es ihnen, eine Leiche ohne Befragung der Angehörigen der Sektion zuzuführen. Per Analogiam dürfen wir darum auch automatisch Organe der Verstorbenen verwenden. An der Herztransplantation hat auch ein mit dem Chirurg Ake Senning befreundeter schwedischer Journalist teilgenommen. In der schwedischen Tageszeitung Expressen werden in der Folge den Namen vom Spender und Empfänger veröffentlicht. Durch das erfahren auch die Eltern von Albert Gauci, dass es sich beim Spender um ihren Sohn handelt. Die Eltern von Gauci sind ab dieser Nachricht geschockt.
«Man hat meinem Bub das Herz gestohlen»,
beklagt sich die Mutter im Blick. Beide Eltern betonen, dass sie die Einwilligung zur Herztransplantation gegeben hätten, wenn sie dann gefragt worden wären. Es wäre aber eine Frage vom Anstand gewesen, sie über den Entnahme vom Herz von ihrem Sohn zu informieren.
«Die Ärzte haben uns nur gesagt, dass unserem Sohn nicht mehr geholfen werden könne. Dass sie das Herz nehmen würden, sagten sie uns nicht.»
Richtige Freudestimmung wird in der Schweiz über die gelungene Herztransplantation so nicht mehr aufkommen. In einem Kommentar schreibt der Bote vom Untersee und Rhein am 22. April 1969:
«Wenn man bedenkt, dass die Angehörigen des Zürcher Herzspenders vom Entscheid der Ärzte, ihrem Anverwandten, nach dessen Tod das Herz zu entfernen und einem schwer herzkranken Mitmenschen zu übertragen, gar nicht ins Bild gesetzt wurden, so muss man sich als Laie beunruhigt fragen, ob denn ein sterbender Mensch derart rechtlos sei. Noch gewichtiger scheint uns die Frage, wann ein Mensch wirklich tot sei. Solange diese und ähnliche Fragen offen bleiben, scheint die Zeit für ungetrübtes Hochgefühl noch nicht gekommen.
In der Schweizer Bevölkerung kursieren nach der erfolgreichen, aber problematischen Herztransplantation makabre Witze. Wenn man ein gesundes, starkes Herz hat, muss man jetzt aufpassen, dass man nicht mit einem verstauchten Knöchel ins Kantonsspital eingeliefert werde. In der Folge entschuldigt sich der Professor Ake Senning dafür, dass der Name vom Spender und Empfänger doch noch bekannt worden sind. Doch von einer Aussprache mit den Angehörigen wollen die Verantwortlichen vom Spital nichts wissen. Im Gegenteil, Gauchis kommen vom Spital auch noch eine Rechnung von 1'000 Franken für die Behandlungskosten von ihrem Sohn über. Der Blick fragt darauf hin:
Ist dein Herz nicht 1'000 Franken wert?
Am Vater Paul Gauchi lässt die Sache keine Ruhe.
Ich kann die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Sonst werden demnächst noch Leute von der Straße geholt zur Herztransplantation.
Am 16. Januar 1970 reichen Paul und Luise Gauchi beim Bezirksgericht Zürich Klage gegen den Kanton Zürich, den Regierungsrat Bürgi sowie Professoren Senning und Krähenbühl ein und verlangen eine Genugtuung von 10'000 Franken wegen Verletzung von ihren Persönlichkeitsrecht nach Artikel 28 ZGB. Das Bezirksgericht Zürich wie auch in der Volksobergericht Zürich weisen die Klage der Gauchis ab. Der Fall landet vor dem Bundesgericht. Im BG 101-277 prüft das Bundesgericht vorab die Frage, ob die ohne Zustimmung der Eltern erfolgte Herzentnahme überhaupt einen Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte darstellt. Das Bundesgericht führt aus, dass wenn der Verstorbene zu Lebzeiten keine Anordnungen über seinen Leichnam getroffen hat, das Bestimmungsrecht der Angehörigen zukommt.
Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der Verstorbene keinerlei Verfügungen über das Schicksal seines toten Körpers hinterlassen hatte. Die nächsten Angehörigen des Verstorbenen waren somit, selbstverständlich immer im Rahmen der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten, frei zu bestimmen, was mit dem Leichnam zu geschehen habe. Es lag daher grundsätzlich auch an ihnen, zu entscheiden, ob eine Organentnahme vorgenommen werden dürfe. Dieses Recht stand ihnen aufgrund von Artikel 28 ZGB um ihrer Persönlichkeit willen zu.
Das Obergericht Zürich hat die Verletzung der Persönlichkeit der Eltern mit dem Argument abgelehnt, dass die ja ohnehin zur Herztransplantation zugestimmt hätten, wenn man sie angefragt hätte. Das Bundesgericht erteilt deren Argumentation aber eine klare Absage.
Es trifft zweifellos zu, dass die Kläger in ihren Gefühlen erheblich stärker getroffen worden wären, wenn die Herzentnahme ihrer Überzeugung zutiefst widersprochen hätte und sie sich damit niemals hätten abfinden können. Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass sie nicht um ihr Einverständnis ersucht und somit gar nicht in die Lage versetzt wurden, von ihrem Bestimmungsrecht Gebrauch zu machen. Darin ist ein Eingriff in ihre Persönlichkeitssphäre zu erblicken, der auch dadurch nicht geheilt wurde, dass sie der Herzentnahme zugestimmt hätten, wenn sie angefragt worden wären. Die Kläger wurden in ihrem Persönlichkeitsrecht vielmehr dadurch beeinträchtigt, dass sie gänzlich übergangen wurden und keine Ahnung davon hatten, was mit dem Leichnam ihres Sohnes geschah. Offenbar hat denn auch der Umstand, dass die Herzverpflanzung ohne ihr Wissen vorgenommen wurde, die Kläger in ihren Gefühlen verletzt.
Als nächstes prüft das Bundesgericht, ob Persönlichkeitsverletzung auch widerrechtlich ist, also kein Grund vorliege, der die Widerrechtlichkeit ausschliesst. Ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht ist gemäss dem Bundesgericht insbesondere auch dann immer als rechtmäßig zu betrachten, wenn er in angemessener Wahrung von höheren Interessen erfolgt. Im vorliegenden Fall müssten darum das Interesse der Angehörigen über den Leichnam von ihrem Sohn zu bestimmen können, mit dem Interesse vom Herzempfänger seinen Gesundheitszustand zu verbessern und mit dem Interesse der Ärzte, eine neue Operationsmethode zu erproben, abgewogen werden. Das Bundesgericht lässt das Ergebnis dieser heiklen Güterabwägung aber offen, weil die Voraussetzungen für eine Genugtuung aufgrund des damaligen Artikel 49 Absatz 1 OR ohnehin nicht erfüllt sind. denn es liege keine schwere Verletzung vom Persönlichkeitsrecht und auch kein schweres Verschulden von der beklagten Ärzte vor.
Eine Genugtuung könnte nämlich nach Artikel 49 Absatz 1 OR auch bei Vorliegen einer unbefugten Persönlichkeitsverletzung nur zugesprochen werden, wenn die Verletzung und das Verschulden der Beklagten besonders schwer wären. Aus der Gegenüberstellung der in Frage stehenden Interessen ergibt sich aber, dass davon nicht die Rede sein kann. Auch wenn man also annehmen wollte, die Beklagten hätten die Herztransplantation nicht vornehmen dürfen, ohne die Kläger um ihr Einverständnis zu fragen, so könnte in der Unterlassung dieser Anfrage auf jeden Fall keine besonders schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsrechts der Kläger und noch viel weniger ein besonders schweres Verschulden der beklagten Ärzte erblickt werden. Die Genugtuungsklage ist daher abzuweisen.
Im Zeitpunkt vom Bundesgerichtsentscheid ist der Patient von der ersten Herzverpflanzung in der Schweiz, der Emil Hofmann, schon lange verstorben. Er verstirbt am 14. Juli 1969, 3 Monate nach der Herztransplantation. Ihm geht es dabei gleich wie zahlreiche andere Transplantationspatienten weltweit. Denn zu oft werden die fremden Herzen vom Körper vom Empfänger abgestoßen. Herztransplantationen werden darum nur noch äußerst selten vorgenommen. Das ändert sich erst wieder, wo 1982 Sandoz ein Medikament auf den Markt bringt, wo die Immunreaktion der Empfänger gegen die Spendenherzen zuverlässig unterdrückt. In der Folge nimmt ab im Jahr 1985 aus Zürcher Universitätsspital wieder Herztransplantationen vor. Der Fall Gauci führt beim Zürcher Regierungsrat zur Erkenntnis, dass die Rechtsgrundlagen aus dem letzten Jahrhundert wohl den gegenwärtigen Anforderungen nicht mehr genügen. Noch während die Klage der Gauchis von den Gerichten behandelt wird, erlässt der Kanton Zürich eine neue Verordnung über die kantonalen Krankenhäuser. Im § 46 regelt er auch die Voraussetzungen für Organtransplantationen.
Sofern es zur Rettung oder Behandlung eines Patienten unerlässlich ist, können einem verstorbenen Patienten zu Transplantationszwecken Gewebestücke oder Organe entnommen werden. Die Entnahme hat zu unterbleiben, wenn der Verstorbene oder seine nächsten Angehörigen Einspruch erhoben haben. Ärzte und Personal, die bei der Entnahme beteiligt sind, dürfen bei der Todesfeststellung nicht mitwirken.
Der Rechtsanwalt der Gauchis fechtet die Verordnung an und gelangt bis vor das Bundesgericht. Vom Bundesgericht macht er geltend, die vorgesehene Widerspruchslösung verletze das Grundrecht der persönlichen Freiheit. Für eine Organtransplantation sei eine ausdrückliche Zustimmung nötig. Die vorliegende Regelung gebe den Patienten und den Angehörigen aber nur das Recht, Einsprache zu erheben. Erfolge keine, so werde vermutet, dass der Transplantation zugestimmt werde. Das Bundesgericht führt aus, dass das Bestimmungsrecht über den toten Körper unter dem Schutz der persönlichen Freiheit steht. Das Bestimmungsrecht über den toten Körper gelte jedoch nicht unbeschränkt, sondern kann aufgrund von überwiegenden öffentlichen Interessen beschränkt werden. Das Bundesgericht erachtet es als vernünftig, vom Erfordernis von einer ausdrücklichen Zustimmung abzusehen und dem Patienten bzw. seinen Angehörigen ein Einspracherecht zuzustehen.
Diese Ordnung ist vernünftig. Organtransplantationen müssen innerhalb nützlicher Frist angeordnet und durchgeführt werden und müssen kurz nach Eintritt des Todes vorgenommen werden können. Würde eine ausdrückliche Zustimmung verlangt, so könnten sich bereits aus diesem Grund erhebliche praktische Schwierigkeiten ergeben, wenn der Patient keine Willenserklärung abgegeben hat und zunächst langwierige Nachforschungen zur Ermittlung der anzufragenden nächsten Angehörigen angestellt werden müssten.
Die vorgesehene Widerspruchslösung erscheine jedenfalls dann unbedenklich, wenn sie am tatsächlich oder virtuell Betroffenen ordnungsgemäß bekannt gegeben werde, damit die von ihrem Einspruchrecht auch tatsächlich Gebrauch machen können. Das sei bei der vorliegenden Regelung der Fall. Das Bundesgericht weist darum Beschwerden im BG 98 1a 508 ab. Der Fall Gautschi ist nicht das letzte Mal, wo sich das Bundesgericht mit den Folgen von einer Herztransplantation auseinandersetzen muss. Am 20. April 2004, also fast genau 25 Jahre nach der ersten Herztransplantation in der Schweiz, kommt es am Unispital Zürich zu einem tragischen Missverständnis. Die 57-jährige Rosemarie Foser liegt zurzeit mit einer akuten Herzmuskelschwäche im Triemli-Spital und kämpft um ihr Leben. Schon seit 2 Monaten wird für sie auf der Super-Urgent-Liste europaweit nach einem Spenderherz gesucht. Mit ihrem Einverständnis wird Rosemarie Foser bei ihrem Warten auf das Spenderherz von einem Team von der Nachrichtensendung 10 vor 10 vom Schweizer Fernsehen begleitet. Rosemarie Foser will damit die breite Öffentlichkeit für die Notwendigkeit von Organspenden sensibilisieren. In der Nacht vom 20. April 2004 kommt der diensthabende Oberarzt am Unispital Zürich die Mitteilung über, es sei ein neues Spendenherz vorhanden. Der Oberarzt läutet am leitenden Arzt an und nennt ihm 2 mögliche Empfänger. Der leitende Arzt bringt zusätzlich Rosemarie Foser als Empfängerin ins Spiel. Der Oberarzt macht ihn darauf aufmerksam, dass Rosemarie Foser aber eine Blutgruppeninkompatibilität aufweise. Sie hat nämlich Blutgruppe 0, wohingegen das Spenderherz Blutgruppe A aufweist. Der leitende Arzt weist den Oberarzt aber darauf hin, dass so etwas schon mal in Bern gemacht worden sei und dass das kein absolutes Ausschlusskriterium sei. Der leitende Arzt beauftragt den Oberarzt, die Meinung vom Chefarzt Professor Turina einzuholen. Am Morgen um 4 Uhr läutet der Oberarzt drum an Professor Turina an. Im Telefongespräch kommt es zu einem fatalen Missverständnis. Der Chefarzt Turina geht davon aus, dass Spenderherz die universell einsetzbare Blutgruppe 0 und die Patientin die Blutgruppe A hat. In dem Fall könnte das Herz ohne zusätzliches Risiko implantiert werden. In Tat und Wahrheit ist es im Fall von der Rosemarie Foser aber gerade umgekehrt. Sie hat Blutgruppe 0, Spenderherz Blutgruppe A. Diese Kombination ist unverträglich und hat katastrophale Folgen. Weil er aber von der falschen, unproblematischen Kombination ausgeht, gibt Professor Turina das Okay für die Operation. Die Rosemarie Foser wird in der Folge für die Operation in Begleitung von 10 vor 10 mit der Ambulanz ins Unispital verlegt. Der leitende Arzt fühlt sich durch die Rückmeldung vom Turina darin bestätigt, dass die Herztransplantation mit der vorliegenden Blutgruppenkombination durchgeführt werden kann. Er lässt sich darum nicht beirren, wo kurz vor dem Eingriff ein Anästhesist auf die Inkompatibilität der Blutgruppe hinweist. Der Chefarzt Marco Turina kommt das allerdings nicht mit über, weil er zu dieser Zeit ein Spenderherz im benachbarten Operationssaal explantiert. In der Folge transplantiert der Professor Turina mit seinen Ärzten das inkompatible Herz. 3 Tage nach der Operation verstirbt Patientin Rosemarie Foser an einem akuten Herzversagen infolge von einer hyperakuten Herzabstoßreaktion nach der Blutgruppe inkompatible Herztransplantation. Die Nachrichtenredaktion 10 vor 10 wird noch am Tag nach der Operation über den Kunstfehler informiert. In der Redaktion trifft nämlich ein anonymes Schreiben mit folgendem Inhalt ein.
Letzte Nacht hat Professor Turina ein Herz der falschen Gruppe transplantiert. Skandal.
10 vor 10 konfrontiert mit dem Vorwurf das Unispital, wo daraufhin mitteilt,
bei einer schwerkranken Patientin, welche seit einigen Wochen auf ein Spenderherz wartete, gab es unglücklicherweise eine Verwechslung. Die Blutgruppen des Spenderorgans und der Herzempfängerin wurden vertauscht.
Die Staatsanwaltschaft Zürich eröffnet daraufhin eine Untersuchung wegen Verdacht auf fahrlässige Tötung. In der Ausgabe vom 12. Juni 2005 publiziert die NZZ am Sonntag einen Beitrag mit dem Titel
«Das Wagnis des Starchirurgen».
In dem Beitrag wird unter Berufung auf 3 gut informierte Quellen ausgeführt, der Professor Marco Turina habe der Patientin bewusst das falsche Herz, das heisst das Herz mit einer Blutgruppe, die mit derjenigen von der Patientin unverträglich ist, eingesetzt, im Glauben, eine solche Operation könne gelingen. Man hätte eine medizinische Heldentat vollbringen wollen. Jemand hat sogar von einer Icarus-Operation geredet. Aufgrund von diesen Zeitungsartikeln weitet die Staatsanwaltschaft ihre Strafuntersuchung gegen den Professor Turina auf den Tatbestand vor der vorsätzlichen Tötung aus. Die Staatsanwaltschaft kommt bei ihren Ermittlungen aber nicht weiter. Sie will darum vom NZZ-Journalist wissen, wer die drei Quellen für seinen Artikel sagen. Allerdings statuiert Artikel 28a StGB sowie heute auch Artikel 172 StPO ein aus der Pressefreiheit fliessendes Zeugnisverweigerungsrecht und Quellenschutz von Medienschaffenden.
Verweigern Personen, die sich beruflich mit der Veröffentlichung von Informationen im redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Mediums befassen oder ihre Hilfspersonen das Zeugnis über die Identität des Autors oder über Inhalt und Quellen ihrer Informationen, so dürfen weder Strafen noch prozessuale Zwangsmaßnahmen gegen sie verhängt werden.
Der Quellenschutz kann aber insbesondere durchbrochen werden, wenn ohne das Zeugnis eine vorsätzliche Tötung nicht aufgeklärt werden kann. Die Staatsanwaltschaft verlangt darum die gerichtliche Feststellung, dass im vorliegenden Fall der Quellenschutz durchbrochen werden müsse, weil ohne das Zeugnis vom NZZ-Journalist die Umstände der Herztransplantation, die zum Tod der Rosemarie Foser geführt haben, nicht können aufgeklärt werden. Die Untersuchungsbehörde müsse wissen, welche drei verlässlichen und gut informierten Personen voneinander unabhängig zum Schluss gekommen sind, der Marco Turina hat bewusst Blutgruppenunverträglichkeit zwischen dem Spenderherz und der Empfängerin missachtet oder gar eine spektakuläre Operation über Blutgruppenschranken hinweg als medizinisches Experiment plant und durchgeführt. Der Fall landet vor dem Bundesgericht. Das Bundesgericht prüft, ob das öffentliche Interesse an der Aufklärung des Tötungsdelikts das Recht des NZZ-Journalist auf Geheimhaltung seiner Quellen überwiegt. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass vorliegend am Interesse an der Aufklärung kein außerordentliches Gewicht zukäme. Denn das fragliche Tötungsdelikt sei weitgehend aufgeklärt. Täterschaft, Tathandlung und Kausalität der Tat sowie die Tatumstände seien bereits erstellt.
Alsdann ist zweifelhaft, ob dem Zeugnis des Beschwerdeführers überhaupt noch maßgebliche Beweiskraft zukäme. Nachdem bereits sämtliche Personen befragt wurden, die im Zusammenhang mit der Herztransplantation in irgendeiner Weise unmittelbaren Kontakt zum Angeschuldigten B hatten, ist fraglich, ob sich noch weitere Erkenntnisse zum subjektiven Tatbestand gewinnen ließen.
Somit müsse im vorliegenden Fall der Quellenschutz vorgehen. Das Bundesgericht heisst darum die Beschwerde vom NZZ-Journalist in BG 132-181 gut. In der Folge erhärtet sich die in den Beiträgen von der NZZ am Sonntag gemachten Vorwürfe gegen den Professor Turina nicht. Die Staatsanwaltschaft stellt darum das Strafverfahren gegen den Marco Turina wegen vorsätzlicher Tötung ein. Es gebe keinerlei Hinweise, wonach der Chefarzt Turina von der Unverträglichkeit der Blutgruppe gewusst und trotzdem die Operation durchgeführt hätte, um eine medizinische Heldentat zu erbringen. Mittels Strafbefehl werden der leitende Arzt, der Chefarzt Turina und der Oberarzt aber wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen und mit bedingten Geldstrafen zwischen 6'000 und 38'000 Franken sowie mit Bussen zwischen 2'000 und 3'000 Franken bestraft. Alle drei Beschuldigten haben pflichtwidrig unvorsichtig gehandelt, wobei das Verschulden vom leitenden Arzt am schwersten wiege, weil er die Idee zur inkompatiblen Transplantation hatte und sich auch vom Anästhesist nicht abbringen lassen. Die NZZ am Sonntag entschuldigt sich in der Folge beim Professor Turina für ihre Berichterstattung.
Die NZZ am Sonntag anerkennt, dass Professor Turina nicht bekannt war, dass die Blutgruppe des Spenderherzens mit derjenigen der Patientin nicht verträglich war und er somit nicht bewusst gehandelt haben kann. Sie legt aber Wert auf die Feststellung, dass sie Professor Turina nie unterstellen wollte, den Tod der Patientin aus eigensüchtigen Beweggründen in Kauf genommen zu haben. Sie bedauert, dass im Artikel ein gegenteiliger Eindruck erweckt wurde und entschuldigt sich dafür bei Professor Turina.
Am 15. Mai 2022 spricht sich die Schweizer Stimmbevölkerung mit über 60% für die erweiterte Widerspruchslösung aus. Wer nach seinem Tod kein Organ oder Gewebe spenden möchte, muss das zukünftig festhalten. Wird kein dokumentierter Wille von der sterbenden Person gefunden, müssen die Angehörigen befragt werden. Die müssen dann überlegen, wie sich die Person entscheiden würde, wenn sie sich noch äußern könnte. Die Angehörigen können einer Organentnahme widersprechen, wenn das am mutmaßlichen Willen der betroffenen Person entspricht. Wenn keine Willensäußerung der sterbenden Person vorliegt und trotz Nachforschung keine Angehörigen erreichbar sind, dann ist unter der vorgesehenen Widerspruchslösung die Entnahme der Organe verboten. Die erweiterte Widerspruchslösung wird frühestens im Jahr 2026 eingeführt. Bis dann gilt weiterhin Zustimmungslösung, wonach einer verstorbenen Person nur dann Organe entnommen werden dürfen, wenn explizit Einverständnis dazu gegeben worden ist. Sowohl unter der jetzt noch geltenden Zustimmungslösung als auch unter der zukünftigen erweiterten Widerspruchslösung wird die Organentnahme, wie sie vor 55 Jahren im Fall vom Privatdetektiv Gauci passiert ist, aber auf jeden Fall unzulässig. Trotzdem sollte jede Person schriftlich festhalten, ob sie nach dem Tod Organ, Gewebe oder Zellen spenden will oder nicht, damit die Angehörigen, wenn sie mit dieser heiklen Frage konfrontiert werden, nicht ratlos zurückgelassen werden.
Sie hörten 100 Bundesgerichtsentscheide, den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.